Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen, in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind auch wir zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, damit wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Wir wollen beten. Und wir danken dir, lieber Vater, für die Möglichkeit in besonderer Weise, dir heute Abend zu begegnen. Und dass du Gemeinschaft mit uns haben möchtest und dass du auch Gemeinschaft untereinander schenken willst. Und dass du dir für diese Stunde etwas vorgenommen hast, dass du sie gestalten und prägen möchtest. Dass du jeden kennst, der heute Abend hier ist, der diesen Dienst hört. Und wir danken dir, dass du den Menschen in seinem Innersten, im Tiefsten verstehst, besser als er sich selbst versteht, und dass du Antworten hast auf die großen Lebensfragen, Antwort hast auf die existenzielle Not und Sorge, und dass du zu trösten vermagst, wie nur du es kannst. Und so danken wir dir, dass du dich immer wieder aufmachst, uns entgegenkommst, dich herabneigst, uns begegnen willst, durch deinen Geist, in deinem Wort, auch im Bruder und in der Schwester. Und nun danken wir dir für unseren Bruder Kurt Schneck. Wir bitten dich für ihn, dass er durchlässig wird für das Wirken deines Geistes, dass sein Herz bewegt wird von dir, um unsere Herzen zu bewegen. Wir preisen und loben dich und beugen uns vor dir. Gepriesen seist du. Amen.
Die Thematik für diese Woche: Lasst euch nicht verführen. Und ich habe zu dem Thema ein paar Überschriften angeboten, die ich dann an den einzelnen Abenden besprechen möchte. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich zu spät irgendwie gesehen habe, dass da heute im Plan steht Bibelarbeit. So ist es leider keine Bibelarbeit, sondern es wird ein Referat, das allerdings biblisch, denke ich mal, fundiert ist. Und da würde ich mit euch an diesem Thema gerne entlang gehen. Ich starte mit einer Vorbemerkung. Lasst euch nicht verführen. Es gibt zwei Wirklichkeiten, mit denen die Gemeinde Jesu Christi von Anfang an bedroht gewesen ist. Die eine Wirklichkeit war Verfolgung, die andere ist Verführung. Und das Interessante ist, über Verfolgung gibt es Bücher, es gibt jedes Jahr einen Verfolgungsindex, es gibt Landkarten, in denen die Länder gekennzeichnet sind, die die Christen am heftigsten und am strengsten und am brutalsten verfolgen. Interessanterweise ist noch niemand auf die Idee gekommen, vielleicht auch einmal einen Verführungsindex zu produzieren. Interessanterweise hat ja Verfolgung nie wirklich die Existenz der Gemeinde bedroht. Verfolgung war schmerzhaft. Und die Kirche in ihrer Geschichte von Anfang an war eine Geschichte von Blut und Tränen, Verlust der Heimat, Trennung von den Lieben. Bei uns auf Schloss Klaus haben sich in der Zeit der Gegenreformation, als Protestanten das Land verlassen mussten, die Leute, die auswandern wollten, wegen ihres Glaubens, in Hundertschaften gesammelt mit einem Fähnchen und einer Schwartpinkel, also einem Rucksack mit dem Notwendigsten drinnen. Auf dem Fähnchen stand, es muss sein. Es geht nicht anders. Die Alternative hieß Glaube oder Heimat. Und sie haben lieber am Glauben festgehalten und dafür die Heimat zurückgelassen. Hieß Enteignung, hieß den Hof zurücklassen. In etlichen Gegenden Österreichs hieß es sogar, die Kinder zurückzulassen, denn die Kinder waren Besitz des Landesherrn und nicht wenige dieser Kinder sind dann in Klöstern gelandet und dann zu katholischen Nonnen und Mönchen erzogen worden. Aber als es um die Frage ging, was wichtig ist und was von Belang ist und was ihr Leben wirklich ausmacht, haben sie gesagt, Christus ist unser Leben. Erst wenn man uns ihn nimmt, dann hat man unser Leben wirklich angerührt. Verlieren wir ihn, dürfen wir ihn nicht haben, dann verlieren wir auch das Leben. Alles andere ist ersetzbar oder weniger von Belang. Und so sind sie lieber weggegangen, als ihren Glauben aufzugeben. Und das war durch die ganze Geschichte der Kirche hindurch auch das überragende Zeugnis dieser Christen, die bereit waren, für ihren Glauben mit dem Leben einzustehen, weil die Welt sehr bald gemerkt hat, wenn man etwas hat und wenn es etwas gibt, für das es sich zu sterben lohnt, dann lohnt es sich auch dafür zu leben. Und so wurde das Blut der Christen, das Blut der Märtyrer, der Same der Kirche. Vom Martyrium ging etwas Überzeugendes aus. Dass Christen mit der Hingabe ihres Lebens besiegelten, woran sie glaubten, das hat für viele das Evangelium unglaublich anziehend gemacht. Was im Sterben hält, das kann dann auch im Leben tragen. Und so hat nicht die Verfolgung die Gemeinde in ihrer Existenz bedroht. Aus jeder Verfolgung ist sie letztlich fast immer zahlreicher und gesünder hervorgegangen. Es ist nicht die Verfolgung, die die Gemeinde zugrunde gerichtet haben. Kaputt gehen tut die Gemeinde an der Verführung. In Offenbarung, in Kapitel 17, Vers 6, lesen wir davon, dass die Hure Babylon, dieses Weib auf dem Tier, dass sie das Blut der Heiligen trinkt. Und ich sah die Frau betrunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Ich wunderte mich sehr, als ich sie sah. Babel ist ja die wirtschaftliche und kulturelle Seite des Antichristus und seines Systems. Babel ist, wenn man diese beiden Kapitel studiert, blendender Luxus, üppig und ausgesprochen verführerisch. Antichristus kommt mit Gewalt und Verfolgung. Er nötigt und zwingt. Babel kommt mit Verführung. Und damit entzieht Babel der Gemeinde Leben, trinkt ihr Blut und fordert letzten Endes mehr Opfer als brutale Gewalt. Und ich möchte nicht wissen, wie viel Blut sie uns schon abgezapft hat, und wie oft sie die Kirche kaputt gemacht hat, indem sie verführte, an Luxus und an Macht teilzuhaben. Und die Kirche hat mitgemacht, die Waffen oft sogar gesegnet, ein Wohlstandsevangelium verkündigt und den christlichen Menschen zum Maß aller Dinge gemacht, seine Bedürfnisse, seine Anliegen, sein Verlangen. Und Jesus musste das bedienen. Oder er sollte es, getan hat das ja nie. Was ist das Interessante an der Verführung? Sie tut nicht weh. Verführung bereitet keine Qualen. Sie fordert nicht das Leben. Im Gegenteil, sie kommt allen unseren Bedürfnissen und Sehnsüchten geradezu entgegen. Verführung ist nicht abstoßend und brutal. Verführung ist das, dem man sich gerne ergibt. Von Gewalt kann man sich innerlich distanzieren. Verfolger lösen Abscheu aus. Verführer werden von ihren Opfern geliebt. Was der Verführer sagt, es klingt so gut. Es leuchtet ein, es schmeichelt mir, streichelt meine Seele und geht mir runter wie Honig. Und der Schaden ist anders und größer, als wenn einem Gewalt angetan wird. Gewalt erstreckt sich auf den Leib und ist zeitlich. Dem Verführer verfällt man seelisch und geistig und man gerät in eine lebensverändernde und womöglich lebenslange Abhängigkeit. Vom Verführer lernt man ein neues Denken. Verführung löst die alte Identität und Treue auf, schafft neue Loyalitäten, bindet mich an neue Partner. Gewalt erkennt man. Sie kann den Leib beherrschen. Aber bei der inneren Freiheit ist sie zu Ende. Und selbst wenn der Leib in Ketten gelegt wird, der Geist ist womöglich immer noch ungebrochen. Der Verfolger greift die leibliche Existenz an, tötet den Leib, aber bekommt nie das Herz. Verführung aber ergreift auch das Herz. Hat etwas mit Hingabe zu tun, mit hingerissen sein. Dem Verführer glaubt man, man vertraut ihm. Man ist, und wer ihn angreift, ist mein Feind. Das ist schon interessant, nicht? Wenn man manche Leute davor warnt, dass sie in einer Sache über den Tisch gezogen werden, kommt sofort diese Anklage, immer bist du so negativ. Immer musst du dagegen sein. Man braucht in einer Sache nur begründet Nein zu sagen. Schon bist du ein Feind. Ein Nein hält heute kaum noch jemand aus. Das nenne ich Verführung. Wenn du Menschen warnst, dass sie über den Tisch gezogen werden sollen und sie sagen, nur immer musst du uns die Spielsachen wegnehmen. Man liebt nämlich den Verführer. Verführer faszinieren und begeistern und man folgt ihnen willig. Nein, die Verführer kommen auch nicht mit Hörnern, Schwefeldampf und Pferdehuf. Verführer haben immer Charme. Sie haben Format, kommen als Engel des Lichts, lockend, werbend und betörend schön. Ich musste über viele Jahre hinweg Vorträge halten über Esoterik. Nachdem ich den Vortrag 50 Mal gehalten hatte oder neue Religiosität und mich schon nicht mehr hören konnte, bei dem Vortrag habe ich gesagt, so jetzt biete ich den auf keinen Fall mehr an. Und ich habe eine Sache unter anderem gelernt. Viele Leute haben in der Tat und zum Teil auch berechtigt Angst vor der Esoterik. Und es gibt einiges, was da gefährlich ist. Aber was die meisten übersehen haben, ist, dass viele schon längst auf einer ganz anderen Ebene abkassiert worden sind. Man kann so tüchtig und rechtschaffen sein, dass man keinen Gedanken mehr für Gott übrig hat. Wie es heute Vormittag in der Bibelarbeit kam. Nein, es muss nicht gleich die rabenschwarze Sünde sein. Die Welt bietet so vieles, an das man sich verlieren kann. Und das Gute ist so oft der Feind des Besten. Man verliert sich an Dinge, die keine Verheißung haben, ohne dass man deswegen ein rabenschwarzer Sünder ist. Die Welt kann einen abkassieren. Und man kann so wissenschaftlich sein, dass man Gott nicht mehr denken kann. Und man kann so verliebt sein, dass man überhaupt keinen klaren Gedanken mehr denken kann. Und so oft ist ein Mensch auch tatsächlich zum Ersatz für Gott geworden. Es rangiert bei mir alles unter dieser Überschrift Verführung. Ich muss eine kleine Schnurre erzählen von meiner lieben Frau. Wir saßen einmal beim Frühstück zusammen nach einem längeren Abend, den ich in einem Vortrag hatte. Und meine Frau und ich, wir plaudern dann immer, sprechen, wie es gewesen ist und so. Kommen auch auf Geistliches zu reden. Und ich sage dann plötzlich, nee, Agnes, du bist nicht der Sinn meines Daseins. Das muss man mal probieren. Wieso? Ich dachte, ich wäre dein Ein und Alles, sagt meine Frau. Ich sage, das ist korrekt. Du bist die Einzige, du kostest alles. Ich lege gerne noch ein Schweifel nach. Und meine Frau fragt, erklär dich. Ich sage, schau, es könnte sein, aus zwei Gründen, dass du nicht der Sinn meines Lebens bist. Erstens, du könntest vor mir sterben. Das kann nicht der Sinn meines Daseins gewesen sein, der vor meinen Augen in einem Grab verschwindet. Und, sagt meine Frau, das Zweite, ich habe gesagt, ich könnte bei dir Dinge entdecken, Abgründe, die ich nicht aushalte und verkrafte. Es gibt etwas an uns, das hält nur Gott aus. Letzte Nacktheit, letzte Unverhülltheit, übrigens auch unsere letzte Schönheit und Abgründigkeit. Damit kommt nur Gott zurecht. Meine Frau ist eine kluge Frau, rührt zweimal ihren Kaffee um und guckt mich dann an und sagt, gut, ich glaube, ich muss dir jetzt etwas sagen. Ich ahne natürlich, was kommt. Und meine Frau sagt mir, Kurt, weißt du, du bist auch nicht der Sinn meines Daseins. Und ich habe gesagt, das ist herrlich. Es war eine der Gelegenheiten, wo wir dezidiert aufgehört haben, füreinander Gott zu spielen. Oh ja, auch der Partner kann zum Gott werden, an die Stelle Gottes treten. Wir spielen nicht Gott füreinander. Nein, wir zockeln nebeneinander durchs Leben. Und Gott hat uns ein Joch aufgelegt und einen Karren zu ziehen gegeben. Und von Zeit zu Zeit gucken wir uns an, jetzt muss ich schauen, zu wem ich schauen soll hier. Und bist noch da? Ja. Magst mich noch? Ja. Und dann gehen wir wieder weiter. Verführung ist in ihrem Wesen immer etwas, das im höchsten Maß angenehm ist, faszinierend, Format hat, etwas, dem man eben wirklich verfällt, mit Leib, Seele und Herz. Das macht Verführung aus. Verfolgung durchschaut man, die spürt man sofort. Aber Verführung, das ist etwas, dem man sich ergibt. Und wie gesagt, die meisten Verführungen, die kommen nicht mit Boxfüßen daher und das muss auch kein unangenehmer Geruch sein und muss nichts mit Hörnern zu tun haben und da steigt kein Geschwänster von der Wand. Nein, nein, die meisten Verführungen sind ausgesprochen charmant, eingängig und sie kommen überall dort hinein, wo wir unsere Sehnsüchte haben. Sie kommen überall dort hinein, wo wir unsere Bedürfnisse haben. Verführung greift die Bereiche unseres Lebens auf, wo wir auf seltsame Weise unerfüllt geblieben sind, wo Gott nicht zu genügen scheint. Verführung greift oft das ganz Elementare in unseren Bedürfnissen auf und bietet uns nur leider eine Antwort, die nicht von Gott kommt und führt uns weg von der Quelle. Und eine ganz besonders subtile Verführung ist für mich mit diesem Begriff Narzissmus verbunden. Oder, und das werden wir gleich am Ende auch noch sehen, eine stabile Identität in Christus zu haben. Oder anderer Untertitel, Jesus lässt sich nicht verbiegen. Ich kann das Wort kurz erklären, an einem Bild lässt sich's gut darstellen. Das ist eines von vielen Gemälden, das Narziss zeigt. Narziss war eine Figur des griechischen Mythos, gibt es in etlichen Varianten, diese Geschichte von Narziss. Und das Wesentliche an ihm, er war ausgesprochen selbstverliebt. Er war von sich fasziniert, sah sich am allerliebsten, spiegelte sich und ein Mythos von ihm erzählt, dass er eines Tages auch an einem Weiher gewesen ist und an diesem Weiher hat er im ruhigen Wasser sein Spiegelbild erblickt und hat sich in dieses Spiegelbild verguckt, ist immer näher gekommen und dann verliert er das Übergewicht, fällt hinein und weil er in seinem Narzissmus zwar ausgesprochen selbst verliebt hat, aber nicht die nötigen Skills gehabt hat, die zum Schwimmen gehören, ist er dann ertrunken. Wir werden es gleich noch sehen mit den Skills, ganz kurz zumindest. Narziss ist jemand, der in sich selbst verliebt ist und der letzten Endes dann an diesem Bild scheitert und darin ertrinkt. Ich habe ein paar Punkte und ich hoffe, ich komme einigermaßen durch. Das Erste, was man sagen kann, es gibt ein schier unstillbares Bedürfnis nach Großartigkeit. Viele kennen das ja. Man möchte etwas darstellen, man möchte etwas hermachen. Und viele sind heute mit einem großen Thema beschäftigt, Self-Design, Selbstinszenierung, Selbstdarstellung, Selbstverliebtheit, Narzissmus eben in Reinkultur, Spiegeln, Spiegeln an der Wand, wer ist der Größte, wer ist die Schönste im ganzen Land und wer ist der Wichtigste und wer ist der Genialste, der Coolste, der Kreativste. Man hat ein Bedürfnis, wenigstens einmal so richtig zu glänzen. Woody Allen hat einmal gesagt, Menschen tun fast alles für 15 Minuten Ruhm und Berühmtheit. Man will wahrgenommen werden, zumindest auf Facebook. Man will Likes abkassieren. Und damit man ganz sicher ist, ob es einen auch noch gibt, macht man ständig Selfies. Es gibt schon Millionen sinnlose Bilder von mir. Noch eins. Dauernd muss man sich selber darstellen und zeigen. Es gibt dieses unstillbare Bedürfnis nach Großartigkeit. Und ich würde gleich einmal dazu sagen, das ist auch ein Stück weit ein berechtigtes Anliegen. Es gibt auch im Narzissmus ein Wahrheitsmoment. Ein Grundbedürfnis nach Wert und Würde, nach wahrgenommen werden, angesehen werden, nach Wertschätzung, nach Größe, nach Schönheit, nach Herrlichkeit. Wir werden es gleich sehen, dieses Bedürfnis ist nicht einfach falsch, schlecht, schlimm oder böse. Da meldet sich etwas Elementares an und darauf sollte man hören, denn es hat Hinweiskraft. Also zunächst einmal eine ganz schlichte und einfache Sache. Es gibt ein Verlangen nach Wert und Würde, Größe und Schönheit und Herrlichkeit, ein unstillbares Bedürfnis nach Großartigkeit. Was ist und wie äußert sich Narzissmus? Und ich kann jetzt diese vier Merkmale leider fast nur in Stichworten benennen. Das wäre ein fachlich-sachlicher Teil, den ich aus Zeitgründen aber nur wirklich knapp halten kann. Für eine ausführliche Diskussion verweise ich auf das Buch eines österreichischen Kriminologen, Kriminalpsychologen, Reinhard Haller, die Narzissmusfalle. Und er hat in seinem Buch, das kann man zumindest einmal anzeigen, vier Merkmale für Narzissmus angegeben. Das eine Merkmal, das wäre Egozentrik. Und das ist, sagt er, die Unfähigkeit, einmal die Perspektive der Mitmenschen einzunehmen und sich in deren Rolle hineinzuversetzen. Man kann nicht unterscheiden zwischen dem Ich und der äußeren Realität. Man gibt dem eigenen Standpunkt gnadenlos die Vorrangstellung. Alles dreht sich um mich. Ich bin das Zentrum. Ich bin der Mittelpunkt des Universums. Ich weiß alles besser. Ich habe auf jeden Fall Recht. Von Muhammad Ali, dem größten Boxer aller Zeiten, ist der Spruch kolportiert, dass er gesagt haben soll, ich weiß nicht immer, wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich Recht habe. Egozentrik heißt, Mitmenschen und ihre Handlungen werden beständig an den eigenen Maßstäben und Perspektiven gemessen. Ich bin das Maß aller Dinge. Ich bin die Mitte. Ich bin das Zentralgestirn. Ich bin die Sonne, um die alles zu kreisen hat. Und ich werde nicht sagen, mir hat das Essen nicht geschmeckt, sondern ich werde klar machen, das Essen war scheußlich. Und mein Urteil stimmt. Empfindlichkeit ist ein anderes Moment. Empfindlichkeit, das kommt bei vielen aus Kindheitstagen, wo sie von panischen Ängsten geplagt wurden, nicht gut genug zu sein. Und sie haben zu wenig emotionales Futter erhalten. Und so wehren sie sich permanent gegen mögliche Missachtung. Sie leben in ständiger Furcht vor Tadel, Zurechtweisung und Benachteiligung. Kritik verträgt der Narzisst nicht. Auch wenn sie noch so berechtigt ist und sachlich vorgebracht wird, sie erschüttert sein innerstes Ich, prägt sich unauslöschlich in sein Gedächtnis ein, trifft ihn an seiner empfindlichsten Stelle, weckt tiefe Ängste. Das ist die größte Angst, einmal nicht großartig, nicht einmalig, nicht besser als die anderen zu sein. Das ist ein Zeichen unserer Zeit, dass wir immer mehr solche Leute haben, die von ihrer eigenen Großartigkeit überzeugt sind. Und die empfindlich sind, wenn man das in Frage stellt. Die übersteigern, überdrehen, übertreiben. Und wehe, du holst sie herunter auf den Teppich. Ich habe mir wieder mit jungen Leuten zu tun, die auch Jugendverantwortung haben, bei denen ist alles cool, bei denen ist alles mega und bei denen ist es Wahnsinn und das ist urgeil. Und dann habe ich mir das angeschaut und angehört, was das war, und ich sage, es war gerade mal Durchschnitt. Aber nein, es wird überzeichnet, übertrieben, es wird alles vergrößert. Und wehe, du stichst in diesen Ballon rein und sagst, du, das war, sagen wir mal, mäßig. Es war okay. Oder für den bricht eine Welt zusammen. Man ist ausgesprochen empfindlich. Kritik wird als Kränkung empfunden. Und wenn nicht Zustimmung, Applaus aufbranden und überschwängliche Bewunderung ausbricht, dann gehen die geknickt vom Feld. Ein drittes Kennzeichen ist Empathiemangel. Die Empathie ist die Brücke zum Herzen, die Fähigkeit, sich ohne Vorbehalt in andere Menschen hineinzuversetzen und an deren Gedankengängen und Gefühlen aktiv mitzuleben. Das ist eine Voraussetzung für menschliche Kommunikation. Nur durch Einfühlen ist es möglich, einander zu verstehen, die Sichtweise des anderen zu akzeptieren, Konflikte zu vermeiden und Achtsamkeit aufzubringen. Anstelle von mehreren Fakten ein Beispiel, das Haller zitiert, das wirklich so passiert ist. Der Manager wurde am Morgen von einem lästigen Zwischenfall aufgehalten. Beim Einparken hatte er eine alte Frau nicht gesehen. Das rückwärtsfahrende Auto touchierte ihren Stock, sie kam zu Sturz. Sie zog sich einen Schenkelhalsbruch zu, erholte sich nicht mehr und wurde zum Pflegefall. Ihr Leben hatte sich durch die Unachtsamkeit des Managers grundlegend geändert, negativ für alle noch verbleibende Zeit. Sofort übergab der Manager die Angelegenheit seinem Anwalt und teilte mit, er wolle damit nicht mehr belästigt werden. Kein Entschuldigungsschreiben an die Frau, kein gutes Wort, kein Blumenstrauß ans Pflegebett, nichts dergleichen. Als ihn der Anwalt über die Größe des Schadens und die zu erwartenden Verhandlungen und das schlimme Schicksal der Frau informierte, lautete die Antwort des Managers: Da werde ich durch diese alte Oma schon auf dem Weg ins Geschäft aufgehalten und jetzt auch noch ihre Anrufe, solche Altweibergeschichten interessieren mich nicht, das ist ihre Angelegenheit, verschonen Sie mich mit dem Krimskrams, ich will nichts mehr davon hören, ist wirklich so passiert. Und es gibt Leute, die brettern auf diese Art und Weise durch die Gegend und durch die Gemeinden übrigens. Und dann ein letztes wäre als Merkmal noch die Entwertung. Der Narzisst ist jemand, der hat ein so geringes Selbstbewusstsein unter seiner aufgeblähten Oberfläche, ein so geringes Selbstvertrauen, so geringes Selbstwertgefühl, dass er beständig andere ab- und entwerten muss. Er muss mobben, er muss tyrannisieren, er muss diktieren, er muss andere an den Platz verweisen oder ihnen einen Platzverweis erteilen. Wie gesagt, und er ist das Zentralgestirn. Er kann niemanden dulden, der etwas darstellt. Er muss runtermachen. Er muss abwerten. Besonders dramatisch natürlich, wenn diese Dinge in Kirche und Gemeinde sich ausbreiten. Wer die Arbeit von De Ignis kennt, hat vielleicht ihre Zeitschrift schon einmal in der Hand gehabt, und vor einiger Zeit war ein hervorragend gemachtes Heft zu haben über Narzissmus, und ein Artikel, da kann ich nur ein paar Grundgedanken ansprechen, das hat mich bestürzt gemacht, aber wir haben tatsächlich auch dieses Problem natürlich in den Gemeinden. Wir haben ganz viele Quertreiber, wir haben ganz viele Querulanten, wir haben ganz viele Rechthaber, Besserwisser, die sich selbst für die Mitte halten, die ihre Meinung haben, offensiv sie vertreten und sich durchsetzen wollen. Und die Grenzen zwischen Mündigkeit und Rechthaberei sind längst fließend geworden. Der Wutbürger ist auch in der Gemeinde angekommen. Und wir haben sehr viele Leute, die einfach nicht mehr bereit sind, sich irgendeiner Sache ein- und unterzuordnen. Leiter und Pastoren wiederum im Gegenzug kriegen das zu spüren. Sie werden mehr hinterfragt als früher und müssen sich ständig rechtfertigen. Werden mit Unterstellungen konfrontiert, die in der Tat schmerzhaft, kränkend und zutiefst verunsichernd wirken. Obwohl sie sich Mühe geben und sich aufopfern und engagieren, müssen sie sich ständig rechtfertigen. Die Zahl narzisstischer, wichtigtuerischer, von ihrer eigenen Meinung völlig begeisterter Gemeindeglieder, dieser Zahl kann man es immer weniger recht machen. Es gibt immer etwas zu kritisieren, zu nörgeln und auch zu intrigieren. Und wisst ihr, was das Schlimmste an der ganzen Geschichte ist? Pastoren und Leiter, die sich dem gegenüber sehen, treten zurück innerlich von ihrer Leitungsverantwortung und Führungsrolle und werden nur noch Moderatoren. Sie sind nur noch dann die Leute, die zuhören, man will es allen recht machen, abwarten, was die anderen sagen, den Gesprächsprozess moderieren, hören, wie sich der Trend entwickelt. Und wenn man nur noch Moderator ist, dann geht die Vision verloren, die Berufung und die göttliche Zielsetzung. Und wie gesagt, man kann es niemandem verübeln. Denn vieles, was heute von unseren Gemeindegliedern herangetragen wird an diese Amtsträger, ist ausgesprochen heftig kritisch, wichtigtuerisch, besserwisserisch. Und wenn es darum geht, die Sache tatsächlich durchzuziehen und zu machen, zieht sich jeder flugs wieder in die Etappe zurück. Es gibt Narzissmus auch in einem ganz bestimmten Weise, einem frommen Gewand, das habe ich auch hier kurz angezeigt. Wenn Leute als Maß der Dinge in der Mitte stehen, als Christen, dann neigen sie dazu, davon auszugehen, dass Jesus ins Leben gekommen ist. Und wenn ich das Maß der Dinge bin, ist er gekommen, um mir ein gedrückt und gerüttelt Maß davon zu besorgen. Er soll in mein Leben treten, an meine Seite. Er wird meinem Leben hinzugefügt, er wird benötigt, um mir behilflich zu sein, um mir zu besorgen und zu beschaffen, wonach mich gelüstet und verlangt. Besonders in Jugendteams höre ich dann verräterische Formulierungen. Wenn junge Leute sich irgendwo engagieren, dann geht es ihnen darum, ihr volles Potenzial zu entfalten, meine Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Ich übernehme dieses Projekt, um meine Fertigkeiten zu verbessern. Ich möchte mich in einer neuen Aufgabe entfalten. Darum scheint es zunehmend zu gehen. Und Jesus wird dann dafür gebraucht. Er soll mir dabei behilflich sein. Nein, wir sind ja fromm und brauchen schließlich ihn für unsere Selbstverwirklichung. Das ist subtil, klingt alles gut, entfaltete Persönlichkeit und so weiter. Und ich weiß von Leuten, die dann wieder Leine ziehen, wenn sie in einem Team, wenn ihnen das nichts mehr gibt, wenn die Aufgabe langweilig wird, dann ziehen sie weiter. Man darf ja nicht unter seinem Wert leben und bleiben. Alle diese Sprüche. Narzissmus in frommem Gewand, da werden wir nicht wirklich verändert oder verwandelt. Da bleibt die Entwicklung einer geistlichen Persönlichkeit auf der Strecke. Der Narzisst eignet sich nur an, was ihm dient. Er lernt Performance aber er wird keine Persönlichkeit. Er eignet sich Skills an, Fertigkeiten, aber keine Tugenden. Er erwirbt Kompetenz, aber der Charakter bleibt auf der Strecke. Übrigens, das ist grosso modo auch das Bild, das heute die Wirtschaft und die Arbeitswelt von Leuten zeichnet, die sie gerne hätte. Kompetenz, Skill, Performance. Charakter, Tugend, Persönlichkeit ganz weit hinten. Aber Leute, die sich gut darstellen, einbringen und verkaufen können. Und jetzt würde ich sagen, Jesus lässt sich hier nicht verbiegen. Er ist für so etwas nicht zu haben. Denn Jesus, den manche Leute sich wünschen, den kriegen wir nicht. Er folgt nicht uns, sondern wir ihm. Er gehorcht nicht uns, will aber unser Herr und Meister sein. Und ich füge das gleich einmal hinzu. Wir haben gestern kurz über Jüngerschaft geredet, oder das zumindest ganz kurz angestupst. Nach jüdischem Vorbild geht es bei Meister-Jünger-Verhältnissen um eine ganz interessante Sache. Dass nämlich der Jünger dem Bild des Meisters gleichgestaltet wird. Dass der Jünger eine Kopie des Meisters wird. Nein, diese Meister damals, die wollten keine Selbstverwirklicher, die wollten keine Originalgenies, die wollten Leute, die verfügbar waren, um sich prägen zu lassen. Und wenn sie geprägt werden vom Meister, konnte man am Jünger den Meister erkennen. Sobald er den Mund aufmachte und wenn man sah, wie er die Dinge tat, wusste er, aha, du warst bei dem Rabbi, stimmt's? Am Jünger wurde der Meister erkannt. So, und jetzt kommt das Spannende. Jesus hat das gleiche Konzept gehabt. Er hat das gleiche Konzept verwirklicht. Er hat Jünger zu sich gerufen, damit sie ihm, dem Vorbild des Meisters, nachgestaltet werden. Deshalb hat er Leute zu sich in die Nachfolge gerufen. Und in diesem Verhältnis sind die Jünger zu ihm gewesen. Wobei Jesus sich in einer Sache von allen ganz großartig unterschieden hat. Jesus war nicht nur das Vorbild, sondern er war auch dann die Kraft. Die Kraft, damit das, was die Jünger vor Augen hatten, in ihrem Herzen sich ausbreiten und durch sie verwirklicht und an die Welt weitergereicht werden konnte. Kein anderer Rabbi konnte Kraft geben, er konnte ein Vorbild sein. Aber Jesus war beides, er war das perfekte Vorbild und er war gleichzeitig jemand, der die Kraft vermittelte, später durch den Geist, damit die Jünger ihm gleichgestaltet werden konnten. Das ist nur ein Narzisst in der Gemeinde, aber das ist schon okay. Soll es geben. Ich kehre zurück zu meinem Einstiegsgedanken. In dem Bedürfnis nach Großartigkeit, Narzissmus, meldet sich etwas an, das wir verloren haben und das Gott jetzt gerne wieder schenken möchte. Etwas, das er gerne wiederherstellen möchte. Und ich wage zu behaupten, Narzissmus ist nicht einfach nur schlecht und böse, sondern Narzissmus, das ist Sehnsucht, die vom Kurs abgekommen ist. Und wenn Sie in der Schrift schon einmal dieses Wort gelesen haben über den Geist des Menschen, dann ist mit diesem Geist des Menschen nicht seine Vernunft gemeint, sondern mit dem Geist des Menschen ist seine Fähigkeit gemeint, Gott in sich lebendig zu tragen, behaust und bewohnt zu sein von Gott, belebt durch den Heiligen Geist. Der Geist des Menschen, das ist diese Instanz bei mir, wo Gott einziehen und sich mit seinem Leben ausbreiten möchte. Das war die Urbestimmung des Menschen. Dadurch wurde der Mensch auch zum Ebenbild Gottes, weil er das Leben Gottes in sich trug. Und weil Gott da gewesen ist, hat dieser Mensch alles von Gott empfangen und war von Gott sein Repräsentant geworden und war Gott ähnlich geworden und war eine Reflexion Gottes geworden. Stellte Gott auf Erden dar. Das bedeutet das hebräische Wort Zelem. Repräsentiert Gott. Und dann geht diese Sache im Sündenfall verloren. Und der Mensch wird dunkel, leer und tot. Aber kurioserweise, sein Geist bleibt ihm erhalten. Das heißt, jeder Mensch trägt in sich eine Ahnung von dem, was einmal seine Würde, Größe, Schönheit und Berufung gewesen ist. Jeder Mensch trägt das in sich. Prediger 3, Vers 11 sagt zum Beispiel, du hast Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nein, noch nicht ewiges Leben, aber Verlangen nach Ewigkeit. Paulus sagt im Römerbrief im 8. Kapitel im Vers 16, dass der Geist Gottes Zeugnis gibt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. In 1. Korinther 2, Vers 11 ist die Rede vom Geist des Menschen und sogar in Römer 2, ab Vers 5 ist die Rede davon, dass es viele Menschen auf dieser Welt gibt, die trachten nach Ehre, nach Größe, Schönheit, Würde, ewigem Leben. Und dann sagt Paulus völlig unprogrammgemäß im Kapitel 2, Vers 7, sie kriegen's. Ist systematisch theologisch nicht ganz korrekt, aber ist von Paulus, also höre ich lieber auf Paulus. Im Narzissmus meldet sich etwas an, das man auch deuten könnte als eine Erinnerung, die der Mensch hatte an das, was er war. Eine Ahnung von dem, was er mal darstellte. Eine Erinnerung an das, was er einmal vor Gott gewesen ist, was Bestimmung und Berufung gewesen ist. Und die interessante Sache ist, Gott hat dem Menschen ja drei Dinge aus dem Paradies mit auf den Weg gegeben. Und die drei Dinge, die er mitgegeben hat, die waren ganz einfach. Der Sabbat, die Ehe und die Erinnerung an die verlorene Bestimmung. Und natürlich, wenn die Anlage da ist, aber nicht mehr erfüllt wird von dem, der sie schuf und gab, dann fängt man an, sie mit anderen Dingen zu erfüllen. Und wenn ich im Grunde das Evangelium in einem einzigen Satz zusammenfassen möchte, dann würde ich sagen, dass die gute Nachricht darin besteht, dass Gott mir zwar an keiner Stelle meine Großartigkeit bestätigt, aber er macht mich zu einer Reflexion seiner Herrlichkeit. Manchmal frage ich Leute, warum sie sich eigentlich bekehrt haben. Das ist eine kritische Frage. Und man kennt wahrscheinlich die Standardantworten ziemlich gut und einfach. Die Standardantworten heißen, ich wollte nicht verloren gehen. Ich wollte ewiges Leben haben. Ich wollte Vergebung für meine Sünden. Ich war in Not, in Stress. Ich wusste im Leben nicht mehr ein und aus. Manche würden sagen, ich habe in Gott jetzt endlich einen Vater bekommen, der mich über die Maßen liebt. Es gibt gute Gründe, sich zu bekehren. Es gibt schlechte Gründe. Übrigens in Klammern, ich bin für den lausigsten Grund für eine Bekehrung unendlich dankbar. Er ist mir lieber als gar keiner. Und den Rest klären wir dann irgendwann unterwegs. Aber der Sinn unserer Bekehrung ist eine ganz schlichte, einfache Sache. Es geht nicht immer nur um uns. Wisst ihr, worum es bei Bekehrung geht? Es geht um Gott. Er will sein Ebenbild wieder zurück. Es geht beim Heil darum, dass Gott seinen Willen kriegt. Es geht darum, dass wieder wird, was am Anfang war. Er will, dass es wieder sehr gut wird. Und das Heil, das Gott schafft und schenkt, ist nicht irgendein Flickwerk, eine Flickschusterei, irgendein Push, sondern was Gott im Heil schenkt, Das ist wieder Vollkommenheit, Vollständigkeit und dann einen Lebensweg, auf dem wir zur Vollendung hingehen. Nochmal, beim Heil geht es nicht darum, dass wir gerettet werden, sondern beim Heil geht es darum, dass Gott sein Ebenbild zurückbekommt. Beim Heil geht es darum, dass etwas, das ihm der Feind geraubt hatte und wegführen konnte, Verführung, dass der Feind wegnehmen konnte, dass das wieder hergestellt wird. Und alle anderen Gründe sind sicher sehr interessant und auch nachdenkenswert, aber es geht beim Heil immer darum, dass Gott sein Ebenbild zurückbekommt, dass er in uns wieder sein Leben beginnen kann und dass er uns wieder in die Herrlichkeit zurückbringt, die am Anfang gewesen ist. Man kann sich ja ganz einfach fragen, was war denn am Anfang? Am Anfang war Leben, am Anfang war Herrlichkeit, am Anfang war Würde. Was ging verloren? Das Leben, die Herrlichkeit, die Würde. Was hat Jesus wieder dargestellt und in diese Welt hereingebracht und hereingetragen? Na, jetzt können wir es im Chor schon sagen, das Leben, die Herrlichkeit und die Würde. Und wozu schenkt Gott uns das Heil, um in uns wiederherzustellen, was am Anfang an sein sollte? Herrlichkeit, Leben und Würde. Er wollte es wieder so gut haben wie am Anfang. Er wollte das Bild wieder herstellen. Er wollte es wieder richtig schön machen. Es sollte ihn widerspiegeln. Und liebe Leute, ich mache euch Mut, hier fröhlich aufrechten Gang zu lernen, dass man aufhört mit dieser Kriecherei, als wären wir Christen ständig immer nur zweite Wahl. Luther hat sich manche Sachen einfallen lassen über den Menschen als einen stinkenden Madensack und alles Mögliche. Das waren keine tollen Dinge. Als Wurm, als Winzling. Znirchtal heißt es auf Oberösterreichisch. Schaut nichts gleich. Leute, das beleidigt Gott in seinem Heil. Ist euch das klar? Er hat in Christus alles eingesetzt, um das Beste aus uns auch wieder zu machen. Christus hat alles gegeben, damit aus uns wieder alles wird, was am Anfang gewesen ist und gemeint. Und das fängt, meine lieben Freunde, hier schon an. Das ist nicht Ewigkeitsmusik, das ist nicht etwas, das wir eines Tages haben werden, sondern wir werden wiederhergestellt. Römer 3, Vers 23 heißt das, alle des Ruhmes mangeln, den sie bei Gott haben sollten. Römer 5 sagt im Vers 2 und 3 dann, dass wir wieder die Herrlichkeit bekommen. Römer 8, Vers 29 sagt uns, dass wir wiederhergestellt werden in das Ebenbild des Sohnes. Und wenn ich es in einem Satz zusammenfassen müsste, der Größte bist du nicht, aber zu Größten berufen, das sehr wohl. Ich habe noch ein paar Schriftstellen. In Psalm 8, Vers 6 steht das drinnen. Wie hat Gott den Menschen geschaffen? Wenig niedriger als ihn selbst. Ja, was meinst du, Gott? Ja, auf Augenhöhe. Ja, was ist der Unterschied, Gott? Ja, sagt er, machen wir eine Sache klar. Ich bin der Schöpfer, du bist mein Geschöpf. Aber du bist mir ebenbildlich, nie ebenbürtig. Aber weißt du was, ich habe dich zu mir erhoben auf Augenhöhe. Ist es klar, dass wenn man sagt, Gott liebt mich und ich liebe Gott, dass Liebe eine Sache ist, die kann man nur auf Augenhöhe machen. Wir haben zu Gott doch kein Verhältnis, wenn Dackel zu einem Fixstern. Der kläfft hier unten, der blinkt da oben. Und dann kommen sie doch nie zusammen. Nein, wenig niedrig. Nur so viel niedriger, dass der Abstand zwischen Schöpfer und Geschöpf klar bleibt. Aber dann sofort auf Augenhöhe gestellt. Du bist eine Reflexion Gottes. Du bist sein Widerschein. Du bist sein Spiegelbild. Du bist das, wovon er sich ausgedacht hat. Das ist das Gesicht, das ich heute in dieser Welt tragen möchte. Ich weiß ja nicht, wie ihr aufgestanden seid. Nicht? Manche Leute stehen in der Früh auf und haben beim Aufstehen schon die erste Glaubenskrise. Gucken in den Spiegel und sagen, wer bist du, o Fremder, der meinen Pyjama trägt? Kennen tue ich dich nicht, aber vorsichtshalber werde ich dich rasieren. Ebenbild. Was sich heute erhoben hat aus den Laken, war keine Katastrophe und kein Grund vom Glauben abzufallen. sondern das Ebenbild Gottes, das Gesicht, das er heute trägt, die Hände, durch die er heute dient, die Füße, durch die er zu Menschen hingeht, das Gesicht, durch das er Leute anlächelt, das bist du. Und im Psalm 139 steht ein seltsames Wort darüber, wie wir von Gott im Verborgenen gewirkt wurden. Da steht ein Terminus technicus, dass Gott uns gewebt hat, wie man ein Priesterkleid webt. Kommt nur einmal vor, dieses Wort im Alten Testament, so viel ich weiß. Es ist unglaublich, mir fällt das Herz in die Hose bei dem Gedanken, Gott, du hast mich also gestrickt, gehäkelt, verziert, genäht, als ein Kleid, das du heute in dieser Welt tragen möchtest. Also wenn du mich fragst, was ich bin, dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich bin die Kluft, die Gott heute trägt. Das ist gemeint. Wenn wir gleichgestaltet werden sollen dem Bild des Sohnes, wenn Jesus im hochpriesterlichen Gebet sagt, ihr kriegt die gleiche Herrlichkeit, die ihr bekommt, ihr, die ich beim Vater hatte, ehe ich zu euch kam. Geht's noch deutlicher? Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Zweimal kommt das im Johannesevangelium vor. Und wenn du fragst, was soll denn der Mensch sein, und das war der Text, den wir am Anfang gelesen haben, nun etwas zum Lob seiner Herrlichkeit. Und wer genau hingehört hat, hat gehört, dass diese Formulierung zum Lob seiner Herrlichkeit, dass wir etwas sein sollen zum Lob seiner Herrlichkeit, dass die in diesem Text bei Paulus im Epheserbrief im ersten Kapitel dreimal vorkommt. Dreimal wird das dick unterstrichen. Du bist eine Existenz, du bist jemand. Und das ist deine Identität, dass du jemand bist zum Lob der Herrlichkeit Gottes. Das heißt auf Deutsch nichts anderes und was ganz Schlichtes und Einfaches. Wer dir begegnet, hat eine Gottesbegegnung. Und wer dich sieht, dem fällt es leichter, an Gott zu glauben. Wer mit dir zu tun bekommt, bekommt einen Geruch des Himmels in die Nase. Nein, das ist nicht übertrieben. Denn Gott hat mit seinem Heil nicht etwas Vorläufiges, Zweitrangiges geschaffen, sondern er hat immer etwas Vollendetes, Vollständiges gemacht. Und wenn du mich fragst, wozu ich noch predige, weil das am Anfang ein Interview kam, ich habe ein einziges Verlangen, ich möchte das Evangelium so verkündigen, bis Leute auf die Idee kommen, was Paulus im Galaterbrief auch sagt, Galater 4, Vers 19. Meine lieben Kinder, sonst sagt er das selten übrigens, gell? Paulus ist ein bisschen herber als der Johannes. Meine lieben Kinder, die ich abermals mit Schmerzen gebäre, bis dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Das war das Wort, das vor fast 15 Jahren noch einmal mich ganz stark beflügelt und nach vorne getrieben hat, wenn es darum geht zu fragen, wozu denn der ganze Dienst? Warum reisen? Warum herumgehen? Warum ständig neue Leute? Warum sich nicht irgendwo zurückziehen in die Etappe? Es hat mich inspiriert, dass ich Christus erklären möchte, bis dass er in euch Gestalt gewinnt, bis ihr eine Darstellung Jesu in dieser Welt seid, bis er an euch sichtbar wird, bis sichtbar wird, dass ihr ihn an euch trägt. So, und dann könnt ihr mit eurer Großartigkeit auch zurechtkommen und sagen, nee, der Größte bin ich nicht, aber zum Größten berufen. Amen. Herr Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass deine Berufungen so erstaunlich sind. Wir sind es nicht gewohnt, das zu hören. Wir hören so oft andere Töne über unsere Mickrigkeit und Kleinheit und Verdorbenheit. Und dann hören wir die anderen Sachen in der Schrift und vergessen sie schnell wieder. Aber präg du sie unserem Herzen ein. Brenn sie uns tief ein, dass wir wissen, wir sind die Leute, in denen du durch die Welt gehst. Und eine Begegnung mit uns darf aus deiner Gnade und durch dein Wirken, und es kommt alles nur von dir, aber darf gerade dadurch zu einer Begegnung mit dir werden, dass wir aufhören, narzisstisches Mittelmaß zu sein, sondern begreifen, du hast uns ins Heil geholt, weil du dein Ebenbild wieder haben wolltest. Und wir sind jetzt etwas zum Lob deiner Herrlichkeit, weil du es so machst. Ich danke dir dafür. Amen.